Menschen mit Beeinträchtigung sind Teil unseres Ensembles. Das ist ein Schritt, der, ich weiß gar nicht, mutig ist der eigentlich gar nicht, weil er so selbstverständlich sein sollte.
Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört In guter Gesellschaft. Als Präsidentin des VdK, dem größten Sozialverband Deutschlands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, ja, manchmal sogar unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen, oder? Heute hört ihr In guter Gesellschaft mit Barbara Mundel, der Intendantin der Münchner Kammerspiele. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir anfangen, möchte ich euch wie immer unseren heutigen Gast einmal vorstellen. Barbara Mundel ist Theaterintendantin, Regisseurin und Dramaturgin. Sie hat in München, Frankfurt und Berlin neuere deutsche Literatur, Kunstgeschichte und Theaterwissenschaften studiert. Und sie ist seit 2019 Intendantin der Münchner Kammerspiele. Davor war sie schon 11 Jahre Intendantin im Theater in Freiburg. Für sie war es schon immer wichtig, Theater als Ort für alle Menschen zu verstehen, so auch für Menschen für und von Menschen mit Behinderungen. Unter anderem darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Barbara Mundel.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Sie haben ja unter anderem die Antigone in leichter Sprache inszeniert und die läuft auch nach der Sommerpause noch weiter. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie die Premiere gesehen haben? Sie haben es natürlich auch vorhin im Proben schon mitbekommen, aber was haben Sie sich gedacht, weil wir kommen ja gleich auch noch drauf, was sich die Presse und andere dabei gedacht haben. Wie war das für Sie? Steigen wir mal so ein.
Also erstmal war ich bei der ersten Probe, die ich gesehen habe, das war so, ich schätze mal so 10 Tage vor der Premiere, war ich erstmal total, auf der einen Seite total glücklich, weil ich dachte, jetzt können wir so, wie man das, so wie wir das sonst auch machen, in die Kritik einsteigen. Was haben wir gesehen? Ich war zusammen mit Jan-Christoph Gockel, einem unserer Regisseure, der auch schon öfters mit Menschen mit Beeinträchtigung gearbeitet hat, in der Probe. Und ich dachte, das ist auf so einem tollen Stand. Das wird eine so tolle Arbeit. Jetzt können wir die Frage von, was ist das mit der leichten Sprache, nicht vergessen. Aber es war klar, das wird eine ganz besondere Arbeit, weil und das hat sich dann auch bewahrheitet, weil das Stück, finde ich, die Erzählung dieser Antigone in einer Dringlichkeit und in einer Heftigkeit, finde ich, über die Bühne kommt, beziehungsweise mich im Zuschauerraum erreicht hat, dass ich erstmal total glücklich war. Und dann gab es ganz viele Dinge zu tun. 10 Tage vor einer Premiere stellen sich ganz viele Fragen. Wie wird geleuchtet? Wie ist das Bühnenbild bespielt? Also was kann man noch tun? Was können die Spieler noch anders machen und so? Aber es war schon klar, das wird eine sehr besondere Produktion.
Mhm. Sie sind ja als Intendantin der Münchner Kammerspiele neue Wege gegangen und haben Menschen mit Behinderungen ins Ensemble aufgenommen. Und da würde mich und meine Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich interessieren, was war da Ihre wichtigste Intention? Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, der Mainstream ist es ja noch nicht. Das wäre irgendwie schön, wenn ich die Frage gar nicht stellen müsste. Aber noch lohnt es sich, dass ich sie stelle.
Ja, da sind wir noch lange, lange, lange weit davon entfernt. Und ich habe mich schon immer dafür interessiert, eigentlich, wie sich diese wunderbaren Institutionen, wie ich finde, von Stadttheatern weiterentwickeln können, müssen, dürfen. Und bin da schon viele Wege gegangen in meiner beruflichen Laufbahn. Und mit dem Thema der Inklusion bin ich im Kindergarten meiner Tochter das erste Mal konfrontiert worden. Und das wird jetzt so, die ist jetzt 22, das wird jetzt so 15, 16 Jahre her sein, weil dieser Kindergarten sich auf einen inklusiven Weg gemacht hat. Ich hatte aber in meiner beruflichen Laufbahn in Berlin schon mit Christoph Schlingensief Produktionen gemacht, in denen Menschen mit Beeinträchtigung selbstverständliche Mitglieder des Ensembles waren, aber nicht des Ensembles der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, sondern nur dieser Produktion. Aber für mich war das so selbstverständlich. Und dann im Nachdenken, in der Vorbereitung von München, das ist jetzt halt so 4,5 Jahre her, fielen mir all diese ganzen Geschichten wieder ein. Also mir fiel ein, dass ich damit schon Berührung hatte, dass das Wort Inklusion eine größere Bedeutung bekommen hat. Und ich dachte dann gleichzeitig mit meinem Interesse daran, dass diese Theater sich weiterentwickeln müssen, dachte ich, das müssen wir tun. Wir müssen uns auf diesen Weg machen. Und das ist auf der einen Seite ein eminent künstlerischer Zugewinn. Und das war mir immer total wichtig. Das ist da, wo ich herkomme, auch bei Christoph Schlingensief. Da ging es immer um künstlerischen Ausdruck der und Bereicherung, den wir verspürt haben, wenn Menschen mit Beeinträchtigung bei den Produktionen bei Schlingensief dabei waren. Und auf der anderen Seite aber auch klar ein politisches Statement zu setzen. Diese Häuser aus diesem Ruch der Hochkultur, der Unberührbarkeit, der Nichtzugänglichkeit im weitesten Sinne zu befreien, das ist mir total wichtig und hat sich auch wirklich als richtig erwiesen, würde ich sagen.
Freut mich, dass Sie so überzeugt von Ihrem Weg sind und dass auch eine Gemeinsamkeit zwischen Ihnen und Ihrer Arbeit und dem VDK. Wir kämpfen für Zugänglichkeit. Wir wissen aber beide sicherlich auch, da gibt es ja auch viele Kritiker und Menschen, die einem gerne Steine in den Weg werfen. Wer hat Ihnen die größten Brocken in den Weg geschmissen? Die eigenen Leute, die Medien, die Förderung, die vielleicht nicht gekommen ist, die man gebraucht hätte. Was waren die Brocken in Ihrem Weg?
Also der größte Brocken, glaube ich, ist man erstmal selber, sozusagen, oder so das Team, oder ja, wie soll ich das sagen, gar nicht so sehr die Mitarbeiter der Kammerspiele, weil man natürlich merkt, wenn man sich auf den Weg macht, erstmal sehr mutig zu sagen, wir fragen Spielerinnen mit Beeinträchtigung und laden sie ein, Teil des Ensembles zu sein. Und dann merkt man, wie wenig man weiß, wie wenig wir wussten über die Bedürfnisse der Einzelnen, der Individuen, wie wenig wir wussten über, was wir für Dinge zur Verfügung stellen müssen, dass Menschen überhaupt bei uns arbeiten können. Und das andere ist sicherlich dann, das haben wir nicht unterschätzt, aber der Weg war lang bis jetzt, also lang. Wir sind jetzt 3 Jahre zugange, davon waren 2 Jahre Corona. Und diese 2 Jahre Corona waren, glaube ich, so der größte Brocken, das Thema Inklusion im Haus zu verankern, die Mitarbeiter weiterzubilden, die Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, in einen selbstverständlichen Kontakt zu kommen mit Menschen mit Beeinträchtigung. Das war extrem schwer und hat zu vielen Missverständnissen geführt. Aber inzwischen, glaube ich, ist das Haus auf einem tollen Weg. Wir haben vor... Wir haben vor 4 Wochen einen großen Abteilungstag, nennen wir das. Das ganze Haus hat Workshops, sich für Workshops eingetragen. Katie O'Reilly war da und hat einen Workshop gegeben und eine Speech für das ganze Haus, warum Inklusion eine Bereicherung ist. Und 250 Mitarbeiter haben dann verschiedene Workshops zu den Themen rund um Inklusion gemacht, sehr unterschiedlich. Und ich habe das Gefühl, mit großer Begeisterung Rückmeldung, wirklich alle haben gesagt, das war total wichtig und hat ihnen die Dimension dessen, was wir da tun, überhaupt erstmal gespiegelt. Das war wirklich ganz, ganz toll. Und das hätte eigentlich früher stattfinden müssen und ging durch Corona nicht. Und das andere ist sicherlich so Presse gewesen jetzt, die denen es auch schwer fällt, eine Sprache zu finden für das, was passiert, wenn Menschen mit Beeinträchtigung künstlerisch auf den Bühnen der Münchner Kammerspiele arbeiten und zu sehen sind. Das ist aber auch auf einem Weg, glaube ich. Also ich glaube, da bewegen sich die Dinge so langsam. Und das andere ist sicherlich am Ende des Tages ist es dann das Geld. Wir haben sehr viel Förderungen einholen können. Aber das ist zum Teil extrem bürokratisch, gerade wenn es um Baumaßnahmen geht für uns. Veränderungen im Bau, das ist irrwitzig aufwendig und bürokratisch. Und das andere ist jetzt die langfristige Verankerung, weil wenn wir Förderungen bekommen zusätzlich, dann laufen die aus nach 3 Jahren oder je nachdem, wie die Fördermodelle sind. Wenn es künstlerische Förderungen sind, ist man froh, wenn es 3 Jahre sind. Und wie schaffen wir das jetzt, das, was wir da sozusagen benötigen, in unserem Etat zu verankern? Weil das ist dann schon so Personalkosten, zusätzliche Personalkosten und Sachkosten. Ich würde mal sagen, so von 500.000 Euro, die werde ich nicht automatisch und einfach so in unserem Budget, aus unserem Budget rausschwitzen können. Und das ist so das, was mich jetzt anfängt zu beschäftigen. Ich muss gucken, wie wir das langfristig verankern. das Thema Inklusion im ja, in den Münchner Kammerspielen.
Okay, also bei dem Thema Förderung und Unterstützung bleiben wir gleich. Ich habe aber eine Zwischenfrage, ja, die mich schon interessiert. Es gab mal eine Zeitschrift, wir nennen aber natürlich keine Namen, die hat mal geschrieben, Theater ohne Gefühl und Verstand zu einer ihrer Inszenierungen. Hätten Sie so eine krasse Gegenwehr beispielsweise auch von Teilen der Medien erwartet, die ja wirklich über die inklusive Inszenierungen oft nicht sehr viel Gutes geschrieben haben, dass hier auch, wie hier mit der Sprache umgegangen wird und anderes mehr. Ja. Ich fand das hochgradig irritierend, weil, ja, Kunst hat viele Facetten, aber offensichtlich waren sich da viele Journalistinnen und Journalisten aus dem Kulturbetrieb nicht zu schade, das völlig absurd zu finden. Hätten Sie damit gerechnet?
Nein, ganz ehrlich nicht, weil ich habe nicht gedacht, dass das noch so ein Thema ist und dass es keine Möglichkeit gibt, eine Sprache zu finden, die das angemessen beschreibt. Das hat mich total überrascht. Auch beim Publikum, das ist ja nicht nur in der Presse, es gab auch beim Publikum schwere Irritationen. Ich glaube, das löst sich so ganz langsam auf. So jetzt nach 3 Jahren ist da, glaube ich, Bewegung. Aber es ist immer noch dieses Gefühl, dass das, ist das wirklich Kunst? Ist das Sozialarbeit? Also diese Fragestellung, die liegt noch immer wieder im Raum. Und deswegen freue ich mich dann über so einen Preis an Johanna Kapp auf, gerade diesen Therese-Giese-Preis von Edgar Selge zum Beispiel, der ganz klar beschreiben kann, warum er Johanna Kappauf als Schauspielerin auszeichnet.
Das ist eine ihrer Schauspielerinnen, ja, mit Behinderung, ja, die bei Ihnen im Ensemble ist und die gerade diesen
Genau, das Preis ist schon ein bisschen her. Der Therese-Giese-Preis ist ein bisschen her, ein paar Monate. Aber das sind schon so wichtige Schritte, finde ich, dass das, oder Luzi Wilke, eine Spielerin in unserem Ensemble mit schwerer körperlicher Beeinträchtigung, die den Faustpreis bekommen hat oder so, wo man so merkt, da tut sich was. Und trotzdem, glaube ich, ist das für das Publikum noch immer eine Herausforderung.
Also mich hat es wirklich irritiert, weil ich der Kunst etwas mehr Offenheit gewünscht hätte. Zugetraut will ich nicht sagen, weil ja gerade Theater oft was auch für eine bestimmte Klientel mit einem bestimmten Bildungsanspruch ist. Aber ich hätte es mir tatsächlich gewünscht.
Ja, ich hätte auch gewünscht, dass das mehr gefeiert wird als, ja, eine Erweiterung unserer Ausdrucksmöglichkeiten. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein steiniger Weg ist. Ich glaube, wir werden das schaffen. Und ich glaube, dass das irgendwie, wir hatten gestern eine Versammlung der Theaterfreunde, die der Johanna Kappauf auch einen Preis geliehen haben und sie hat dann eine kleine Rede verliehen haben und sie hat dann eine kleine Rede hinterher gehalten. Und wenn man das gehört hat, dann und sie erlebt hat, dann glaube ich, weiß man, dass das was ganz Besonderes ist, dass sie über ganz besondere künstlerische Möglichkeiten verfügt, die eine extreme Bereicherung sind. Aber ich könnte auch Franziskos sagen oder Dennis Fell-Hernandez, das sind für mich ganz tolle Spieler auf der Bühne. Und ich hoffe, dass wir da noch gemeinsam mit dem Publikum und der Presse den Weg gehen, das wirklich, wie soll ich das sagen, dass das so seinen Weg in die Herzen findet, vor allen Dingen.
Ja, das ist spannend. Genau, aber Kunst braucht natürlich auch Unterstützung, kostet Geld und braucht Organisation ein Stück weit, gerade auch bei ihrem diversen Ensemble. Deswegen gucken wir uns auch gerne einfach diesen Bereich nochmal an, der den VDK natürlich auch immer umtreibt. Wie sind denn so die Arbeitsbedingungen und die Möglichkeiten? Jetzt haben Sie vorher schon gesagt, Sie haben auch aus verschiedenen Fördertöpfen finanzielle Mittel bekommen, weil natürlich die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft auch ein wichtiger Grundsatz der UN-Behindertenrechtskonvention ist. Hat zum Beispiel auch die Kulturstaatsministerin einen Fonds aufgelegt für die Vermittlung kultureller Teilhabe und Integration. Das ist vielleicht auch ein Topf mit 3 Millionen, aus dem Sie auch Geld bekommen haben. Es gibt sicherlich andere Fördermöglichkeiten.
Bundeskulturstiftung hat jetzt auch so ein Modellprojekt aufgelegt, bei dem wir mit dabei sind, ja.
Genau, aber es gibt ja auch ein Stück weit Grenzen. Wo sind für Sie vielleicht noch so die größten Herausforderungen, gerade wirklich auch im zur Verfügungstellung von Arbeitsplätzen? Arbeitsplätzen oder im Bereich Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen, die teilweise auch Assistenz vielleicht benötigen, die natürlich auch vielleicht nicht ganz so gut auch mal überbrücken können, wenn mal die Spielzeit vorbei ist und der Job eben nicht mehr da ist und nicht unbefristet da ist. Wie gehen Sie mit diesen Herausforderungen um?
Ehrlich gesagt, bis jetzt nur, dass wir anfangen, darüber Gespräche zu führen, weil natürlich, das sind alles, die Schauspielerverträge sind befristete Verträge. Das ist normalerweise 2 Jahre und auf keinen Fall über eine Intendanz hinaus. Also ich kann zum Beispiel keine künstlerischen Verträge schließen, die Laufzeit meines Vertrages überdauern würden. Und das ist für Menschen mit Beeinträchtigung, Spielerinnen mit Beeinträchtigung, die nicht mobil sind, die nicht einfach jetzt mal nach Hamburg oder Berlin fahren können und sagen können, da spreche ich jetzt vor, da interessiere ich mich, da könnte was für mich passieren. Was Interessantes, ein großes Thema, für das ich auch noch keine Antwort habe, ehrlich gesagt. Also wie wir das handeln sollen und wie wir damit umgehen. Das ist, weil wir ja wir stehen sowieso vor besonderen Herausforderungen in einem Stadttheater, weil anders als die Ensembles, die vor allen Dingen, also wie Rambazamba, wie Hora in der Schweiz oder so, diese Ensembles, die als Werkstätten funktionieren, aber dann nur in Anführungsstrichen Menschen mit Beeinträchtigung als Ensemble haben. Sozusagen, wir haben ein gemischtes Ensemble und die Spielerinnen haben einen Vertrag ganz normal als im NV Bühne, so wie der Vertrag heißt. Und wir merken aber natürlich, darüber hatten wir auch, glaube ich, kurz gesprochen, dass wir das Backup von Werkstätten für die Familien, für die Gestaltung einer Routine, eines regelmäßigen Lebens benötigen. Wir brauchen ein Backup. Das können wir im Theater gar nicht leisten. Theaterarbeit hat zwar eine Struktur mit morgens und abends Proben, aber unter Umständen auch mal wochenlang keine Proben und nur Vorstellungen oder Gastspiele und so weiter. Also der Aufwand für die Familien, soweit die Kolleginnen noch zu Hause leben, ist enorm viel größer, den sie leisten müssen. Und dafür dient jetzt auch dieses Modellprojekt, was wir mit der Bundeskulturstiftung angefangen haben, wo wir die Freie Bühne München einbeziehen wollen und überlegen wollen, wie können wir sozusagen da zum Beispiel Weiterbildung organisieren, speziellere Workshops, dass die Kollegen, die bei uns engagiert sind, dann trotzdem noch so ein Backup haben. Und so eine Art, zum Beispiel Johanna Kappauf ist in einer Blindenwerkstatt, die möchte auch, wenn sie nicht bei uns probiert, unbedingt wieder in diese Werkstatt zurück. Die liebt das da offensichtlich und freut sich, dass sie dann dort wieder mal 2 oder 3 Monate in der Werkstatt ist. Und dieses Hin und Her zu organisieren zwischen einem Theater als Arbeitsplatz und für die Familien und für die Menschen selber, für die Spielerinnen, so eine Art, wie organisieren wir das Leben besser für sie? Ich weiß nicht, ob ich mich
ausdrücken Sie drücken sich gut kann. Aus, genau. Vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses Modell Werkstatt bedeutet ja für die Menschen, dass sie da wirklich einen geschützten Arbeitsbereich haben. Bei Ihnen wiederum ist es ja der sogenannte
erste Arbeitsmarkt,
also wirklich ein reguläres Arbeitsverhältnis. Und da wird dann die Diskussion über Inklusion natürlich auch immer spannend und auch ein bisschen schwierig, wenn man dann die Frage stellt, wie ist so die Vergleichbarkeit für alle anderen Spielerinnen und Spieler bei Ihnen, sind natürlich die Verträge auch unsicher. Ja. Also hätten Sie wohl nicht die Möglichkeit zu sagen, die Spielerinnen und Spieler mit Behinderung bekommen andere Verträge, unbefristete, und die ohne Behinderung müssen befristete Verträge weiternehmen. Das wäre sicherlich natürlich dem Miteinander im Ensemble auch nicht so zuträglich.
Das ist eine schwierige Frage, genau. Also das ist, aber also das sind so die Dimensionen, die uns jetzt so gerade anfangen zu dämmern.
Ja.
Und die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und natürlich sind das begrenzte Arbeitsplätze. Unser Ensemble sind so 25 bis 28 Spielerinnen jetzt und der Markt ist wahnsinnig begrenzt. Also für Menschen mit Beeinträchtigung. Wenn ich jetzt sage, die haben einen lebenslangen Vertrag, sind nicht kündbar, dann kommt, wie viele Menschen mit Beeinträchtigung ist gut für so ein Ensemble? Wie geht das? Wie divers? Wie viel halten wir alle zusammen aus? Wie viel bewältigen wir gut? Das sind ja auch große individuelle Unterschiede, Bedürfnisse, Fragestellungen, die Frage nach Assistenz, nach wie viel Selbstständigkeit, wie viel, also so, das sind ganz viele unterschiedliche Fragen, die sich da stellen. Und wir haben jetzt, glaube ich, 6 Kollegen mit Beeinträchtigung, sehr, sehr unterschiedlich bei uns im Ensemble. Und ich glaube, das ist sozusagen, das ist das, was wir so schaffen und wo wir uns gut kümmern können. Also schaffen bedeutet gut besetzen, ne? Dass die auch alle was zu tun haben und genug zu tun haben und gleichzeitig aber auch nicht überfordern. Also der Punkt der Überforderung ist ja auch ein Thema. Körperliche Herausforderungen, mentale Herausforderungen, ganz viele Fragen, die sich da stellen. Und und ich glaube, das ist das, wo wir jetzt so anfangen müssen, drüber nachzudenken. Aber auch in diesem Modellprojekt, was ich schon erwähnt habe von der Bundeskulturstiftung, sind mehrere Institutionen, sind insgesamt, glaube ich, 8 immer so Partner. Wir sind mit der Freien Bühne, Quatora ist in der Schweiz, Rambazamba ist mit dem Deutschen Theater in Berlin. Und da geht es ganz stark auch um so Erfahrungsaustausch und so solche Fragen, um für die Zukunft das besser aufzustellen.
Was ich mich ja frage, ein bisschen ketzerisch jetzt, sollte überhaupt der Staat eigentlich Kultur fördern, die nicht divers, inklusiv, integrativ ist, also die nicht dieses Thema eben wirklich auch als ein wichtiges erachtet? Weil andersrum gesprochen, so haben Sie gerade das Thema, dass Sie im Prinzip vielleicht nicht ganz allein lösen müssen, weil sie in diesem Projekt sind, aber wenn alle Theater in Deutschland, alle Kulturbetriebe wirklich inklusiv arbeiten würden, wäre es ja natürlich auch viel einfacher zu sagen, bei uns gibt es vielleicht im Moment keine passende Rolle, aber geh nach Augsburg oder whatever, nach Landshut oder woanders hin, da gibt es ja auch noch Möglichkeiten. Natürlich, klar, immer in dem Wissen muss es natürlich auch organisatorisch gehen, für Menschen mit Behinderungen einfach mal umzuziehen, aber die Beschränkung ist ja allein schon deswegen da, weil es natürlich schon extrem wenige immerhin weiterhin gibt, Institutionen, die das Thema Inklusion für sich als einen Markenkern anerkennen und dann eben auch fördern.
Ja, da kann ich Ihnen nur recht geben. Sie hatten mir diese Frage in der Vorbereitung ja schon geschickt. Und über die bin ich natürlich auch gestolpert und habe da auch versucht, drüber nachzudenken, ob das sozusagen, weil ich glaube, da kommt man dann wieder in die Diskussion oder man könnte in die Diskussion kommen, ist das eine Einschränkung der Kunstfreiheit? Ich sehe das nicht so, aber ich denke, man könnte die diskutieren, die Frage, aber ich finde, die Frage hat absolut ihre Berechtigung und ich glaube, dass wir tatsächlich, wenn wir das energischer und deutlicher alle gemeinsam angehen würden im Kulturbereich, dann würde sich da auch, glaube ich, viel, viel bewegen. Aber es braucht wirklich sehr viel Sorgfalt und sehr viel, ich hatte das Glück oder wir haben das Glück, dass in meiner Vorbereitung jetzt für München habe ich einen Brief bekommen von einer Regisseurin und Dramaturgin Nele Jahnke, die sehr, sehr viele Jahre am Hora gearbeitet hat und die mir quasi ins Gewissen geredet hat in diesem Brief und gesagt hat, wenn Sie fangen jetzt neu an, Frau Mundel, an den Kammerspielen und nehmen Sie sich doch dieses Thema, Sie müssen sich dieses Themas annehmen und ich bin auch gern bereit, mit Ihnen ein Gespräch zu führen und so. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann nach Zürich gefahren, habe mich mit ihr getroffen und das war sozusagen ein weiterer Auslöser jenseits meiner Biografie, dass ich das Gefühl hatte, da gibt es einen Menschen, wenn ich den gewinnen kann, mit nach München zu kommen, dann habe ich jemanden, der in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Beeinträchtigung eine große Erfahrung hat und der uns begleiten kann und der uns herausfordern kann auch. Und es so eine Art von, und das macht sie in großartiger Art und Weise. Und ich glaube, das brauchte es auch für uns, weil wir sind schon manchmal, war es ganz schön knapp.
Sie hatten irgendwann mal gesagt, dass es in diesen schwierigen Zeiten mehr mutiges Theater braucht. Was meinen Sie konkret damit? Was ist mutiges Theater für Sie?
Das ist eine gute Frage. Manchmal sagt man Dinge.
Ja, kenn ich.
Was ist mutiges Theater? Aber ich glaube, für mich ist diese Frage von, ich weiß nicht, ob das mutig ist, aber das ist etwas, was mich umtreibt in dem Zusammenhang. Diese Frage von, welche Geschichten erzählen wir auf der Bühne und wer darf sie miterzählen und wer ist Teil dieser Erzählung und keine Angst haben vor letztendlich keine Angst haben davor, dass man etwas, einen Raum betritt, den wir versucht haben zu betreten, indem wir gesagt haben, Menschen mit Beeinträchtigung sind Teil unseres Ensembles. Das ist, glaube ich, das ist großartig, weil es bereichert uns in unseren künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten. Das ist ein Schritt, der, ich weiß gar nicht, mutig ist der eigentlich gar nicht, weil er so selbstverständlich sein sollte. Aber diese, in diesem Fall war das, glaube ich, so, weil wir wussten nichts und haben es gemacht. Das war vielleicht
der mutige Schritt
oder so. Und wenn ich alles gewusst hätte, was da auf mich zukommt an Fragestellungen, wenn ich das alles hätte vorher abgesehen und nicht gesagt hätte, nee, das müssen wir jetzt machen, sonst passiert einfach nichts, dann hätte man es wahrscheinlich nicht gemacht. Manchmal muss man Dinge
tun. Gut, dass
sie
nicht alles wussten. Da bin ich jetzt aber froh und das Publikum und ihre Schauspielerinnen und Schauspieler auch. Thema Publikum, jeder darf Geschichten erzählen oder kann sie erzählen, hat ein Recht, sie zu erzählen. Wie sieht es denn aus mit der Zugänglichkeit, die Geschichten zu erleben, zu verstehen? Sie haben, wie gesagt, Inszenierungen in leichter Sprache, was ich super finde, auch für Menschen nicht nur mit kognitiven Beeinträchtigungen, sondern auch für Menschen, die vielleicht die deutsche Sprache gerade erst lernen und so weiter, die vielleicht noch nie im Theater waren und für die diese goethische oder schillersche oder sonst wie shakespearsche Sprache eh schwierig ist, ist das auch eine gute Sache. Also finde ich im Punkt der Vermittlung ja auch fürs Publikum toll. Aber vielleicht können Sie auch noch mal ein bisschen was sagen zur Zugänglichkeit anderen Seite für das Publikum. Ja. Was kann denn da auch Ihr diverses Ensemble bringen? Aber was machen Sie da vielleicht auch für spezielle Inszenierungen?
Genau, da sind wir jetzt, also wir sind auf der einen Seite dabei, auch unsere Angebote für diverse Gruppen von Menschen zu verbessern. Also wir haben jetzt angefangen mit Tastführungen und Audiodeskriptionsaufführungen. Das ist irgendwie wirklich, das ist viel Arbeit im Hintergrund, weil man erstmal die Menschen darauf aufmerksam machen. Niemand vermutet das ja in so einem Betrieb wie den Münchner Kammerspielen erstmal. Und das ist aber so jetzt auf so einem Weg, wo ich sage, ich habe heute gerade ein Gespräch geführt mit einer Kollegin, zu sagen, wie schaffen wir es jetzt, diese Angebote auch wirklich so regelmäßig? Einmal im Monat Audiodeskription, dann wollen wir unbedingt in das Thema der Gebärdensprache stärker rein. Wir haben wollen das Festival, es gibt ein kleines Festival hier für Theater mit für Menschen mit die Gebärdensprache lesen das wollen wir, ich glaube, nächste Spielzeit dann bei uns zu Gast haben und Gastgeber sein für dieses Festival und uns da auch noch auf einen breiteren Weg machen, sozusagen diese Angebote zu verbessern. Es geht jetzt darum, dass wir zum Beispiel so eine 360-Grad-Führung auf unserer Homepage versuchen hinzukriegen. Wie geht das überhaupt, dass man sich das besser vorstellen kann, komme ich mit Krücken, komme ich mit Rollstuhl, wie geht denn das, was muss ich denn da alles tun, wo kann ich Hilfe herbekommen, dass man das anschaulicher macht. Und auch leichte Sprache ist zum Teil aber noch nicht gut auffindbar, glaube ich, auch auf unserer Website. Wir übersetzen sehr, sehr viel in leichte Sprache und müssen da auch wieder sozusagen nochmal mehr Wert drauf legen, also unsere Website barrierefreier zu machen. Das ist jetzt das nächste große Projekt sozusagen. Wir haben das zwar mal damals sogar mit Kollegen von der Pfennigparade, die haben uns geholfen, als wir unsere Website gemacht haben. Aber trotzdem ist das noch nicht fertig. Also da müssen wir jetzt noch mal ran und diese Angebote, die es gibt, besser auffindbar machen zum Beispiel und Texte vorlesen lassen, auch von der Website. Und also das ist ein Fass ohne Boden.
Was ich mich ja manchmal frage, jetzt mal so aus der persönlichen Situation, ich sehe nichts und frage mich manchmal, ist es eigentlich für mich nicht eine krasse Einschränkung, dass ich nur in manche Inszenierungen gehen kann, wo es halt gerade die Audiodeskription gibt? Ich verstehe aber natürlich auch, dass es bei, sagen wir mal, Juli 2023 35 Grad im Schatten, irgendwie auch das Theater vielleicht, im besten Fall ist es immer ganz voll bei Ihnen, aber dann ist vielleicht niemand da, der nicht sieht und Sie haben eine Autodeskription, die Sie vorhalten, ist natürlich auch irgendwie schwierig. Was wäre da ein guter Weg?
Also unser Traum ist natürlich, dass man das individuell, man kommt ins Theater und hat einen, kriegt ein Device.
Und ChatGPT.
Ja, genau, der sozusagen auf Abruf zur Verfügung steht. Das ist eigentlich das, wo wir hinwollen und hin müssen. Jetzt gibt es natürlich, das haben wir auch getestet, also so automatisierte Übersetzungsprogramme, da ist man nicht wirklich glücklich damit. Weil natürlich das, was auf der Bühne passiert, oft nicht so, man muss Menschen dran setzen, um es gut übersetzen zu lassen und nicht unter sozusagen so, ja, weil das finde ich auch blöd, wenn das dann unter Wert ist und die Übersetzungen nicht gut sind. Aber ich glaube, da tut sich gerade was und ich hoffe, dass wir das schaffen, quasi die unterschiedlichen Möglichkeiten auf Nachfrage anzubieten. Wir haben das schon mit jetzt komme ich nicht auf den Spezial. Also wenn man schlecht hört,
Induktionsschleife,
das gibt es. Darüber können wir auch Texte ganz gut ausspielen. Mhm. Insofern, also ich glaube, wir sind da auf so einem, wir versuchen das zu verbessern. Und unser Traum wäre das tatsächlich, das immer anzubieten. So, aber das wird noch ein bisschen dauern.
Okay, also ich fände es schon mal traumhaft, wenn man es einfach anmelden könnte und es dann gehen würde. Und ich bin sicher, Sie wären zuverlässiger wie die Deutsche Bahn mit den Umsteigehilfen. Also ich glaube an Sie, Frau Mundl. So, wir haben.
Ja, das ist ja, diese Ansagen ist ja, es gibt ja kaum einen Zug mehr, der das nicht, den man findet, wo man sagt, gibt keinen mehr, oder?
Fast genau. Das ist tatsächlich jetzt für mich eine Erleichterung, dass Sie nicht Intendantin der Deutschen Bahn sind. Da hätten wir noch viel zu besprechen. Hätten wir so auch, aber wir kommen natürlich jetzt auch noch zu meiner Lieblingsrubrik, die ich mit jedem Gast und jeder Gästin mache. Und das ist die Rubrik mit 5 Sätzen. Ich gebe Ihnen Anfang vor und Sie dürfen den Satz gerne beenden. Kommata sind erlaubt. Bandwurmsätze über mehrere Zeilen. Sie als Germanistin würden das hinkriegen, auch den wieder zu schließen. Ich schaffe sowas auch. Aber wir versuchen es in einem Satz. Also, erstens, Theater und Politik.
Ist manchmal wie Feuer und Wasser.
Die Jugend von heute.
Ist besser als ihr Ruf.
München und die Kammerspiele sind für mich.
Eine komplizierte Liebesbeziehung.
Inklusion bedeutet für mich?
Bereicherung.
Und Theater in 50 Jahren wird?
Wird der wichtigste gesellschaftliche Raum für Demokratieerprobung werden.
Oh, das ist aber schön. Das fände ich gar nicht so verkehrt, wenn dieser Raum so weiterlebt und belebt wird und ist natürlich auch für die politische Debatte extrem wichtig. Ja, was ich auch noch ganz, ganz spannend finde, ein Thema, das Ihnen neben der Inklusion auch wichtig war, ist ja die Frage der Geschlechtergerechtigkeit. Sie sind die erste Frau, die die Kammerspiele leitet. War das für Sie immer so ein Ziel, die erste Intendantin an einem großen Theater werden, an einem bedeutenden?
Das ist das dritte Mal, dass ich die Erste bin. das war in Luzern und in Freiburg und immer war ich die erste Intendantin. Also ein Ziel war das nicht. Ich hatte gar nicht das Ziel, Intendantin zu werden. Also wenn ich jetzt sage, es hat sich so ergeben, dann ist das wahrscheinlich auch Quatsch oder so. Aber ich komme von der Regieassistenz, Dramaturgie, von den Inhalten, von der Inszenierung, von der Kunst her. Und nur irgendwann habe ich gedacht, jetzt will ich mal gucken, wie das geht und was das für mich bedeutet und ob mir das auch Spaß macht, so eine Führungsaufgabe zu übernehmen und ob ich das kann und so. Es war wirklich eher wie so ein, in Luzern, so eher so ein bisschen Abenteuer. Und das Tolle an dem Job ist ja, dass man Dinge ermöglichen kann. Das ist eigentlich das Schönste.
Was haben Sie denn in puncto Gleichstellung für sich schon als Ziele erreicht oder vielleicht was wollen Sie auch noch erreichen?
Für sozusagen im Betrieb, in der Organisation. Mhm. Also ich glaube, dass es erstmal eine große Selbstverständlichkeit gibt, dass es, ich glaube, bei uns jetzt mehr inszenierende Frauen als Männer gibt. Also so erstmal auf der Ebene, ohne dass man das so sich so an die, darüber rede ich eigentlich gar nicht weiter, außer jetzt hier bei Ihnen. Und dass wir auch massiv geguckt haben und versucht haben, das Gender Pay Gap bei den Schauspielern nicht das zu schließen. Ich glaube auch, das gelingt uns manchmal. Manche Dinge sind nicht so ganz einfach, weil es gibt natürlich auch Kolleginnen, die sehr lange Verträge haben, die dann schon 15, 18 Jahre da sind, wo so durch Tariferhöhungen und so, die sind in einer anderen Liga und sind, wo man sagen kann, na gut, die sind auch älter. Und wo man sagen kann, wo man es nicht so hundertprozentig hinkriegt. Aber ich glaube, dass wir da ganz gut unterwegs sind. Wir sind auch gerade dabei, wieder andere Gagen in anderen Abteilungen zu überprüfen auf diese Fragen hin, ob wir da wirklich überall gut aufgestellt sind und ob wir das guten Gewissens sagen können, dass wir das Gender Pay Gap schließen. Wenn jemand kommt und sagt, du, da ist was, das stimmt so nicht für mich, dann würden wir diesen Fragen auch sofort nachgehen und versuchen zu überprüfen. Das finde ich wie so eine Grundlage überhaupt, dass man das hinkriegt. Und ich glaube, da sind wir, ich hoffe jedenfalls, ganz gut unterwegs.
Die Stadt München hat ja ihren Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 27/28 verlängert, also 2000, nicht 3000, Gott sei Dank. Das ist ein bisschen sehr lang. Aber was sind da noch für Sie wirklich die wichtigsten Ziele, die Sie jetzt schon absehen können in den Kammerspielen? Was wollen Sie erreichen mit Ihrem Ensemble als Intendantin, als Frau? Was ist für Sie wirklich noch ganz, ganz wichtig?
Also ich glaube, dass für mich ist erstmal, glaube ich, wichtig, dass wir tatsächlich dieses Ensemble, so wie es jetzt besteht, dass sich das in die Herzen spielt, der Münchner in der nächsten Spielzeit, in den nächsten anderthalb Jahren. Und das, es gibt ja noch mehrere Dinge, die wir begonnen haben, die noch nicht so gut sichtbar sind. Wir sind sehr gut international vernetzt und versuchen wirklich auch tolle, wie sagen wir mal, künstlerische Partnerschaften einzugehen. Auch machen zum Beispiel in der nächsten Spielzeit, beginnen wir eine Produktion mit Beirut beziehungsweise Damaskus, was, glaube ich, niemand im Moment betreibt. Also sozusagen Kiew ist ein ganz wichtiger, war ein ganz wichtiger Partner für uns. Also nicht Kiew ist der Partner, sondern Künstler dort und Institutionen. Heute ist in der Süddeutschen Zeitung ein großer Artikel von einer Reise, die einer unserer Regisseure nach Kiew gemacht hat, Jan-Christoph Gockel. Also das Hingucken da, wo es schwierig ist, dass weiterhin auch der Stadt München Geschichten aus dieser Stadt heraus zu erzählen, die vielleicht bis jetzt nicht erzählt wurden. Wir haben dieses Female Peace Palace gemacht, wo es um Friedensforschung ging, um diese frühe Frauenbewegung, um diesen Friedenstag in Friedensdemo in Den Haag 1915, sozusagen diese anderen Geschichten zu erzählen, die sozusagen Gegenwart oder Zeitgenossenschaft und Vergangenheit miteinander verknüpfen und zeigen, dass es Traditionen gibt, die in dieser Stadt und in diesem Land nicht mehr erzählt werden. Das hat ganz viel mit dem Nationalsozialismus zu tun, der viele, Avantgarde- und Emanzipationsbewegungen einfach abgeschnitten hat. Egal, ob in der Frauenbewegung oder in der LGBTQ oder wie auch immer. Und wir dann in den 50er Jahren wieder wirklich eher in der Kontinuität uns bewegt haben, manchmal des Nationalsozialismus als in dem Bruch. Und da hinzugucken, das finde ich für diese Stadt total interessant. Und Geschichten zu Ende. Wir machen zum Beispiel nächste Spielzeit, eröffnen wir mit einer Produktion, macht Annette Paulmann einen Text, unter anderem, es gibt eine Autorin, die heißt Lena Christ, das ist eine Wirtshaustochter, so, auch so um 1900. Extreme Gewalterfahrung, Schläge von sowohl von den Eltern als auch von den Ehemännern. Und die schreibt sich da raus, die wird Schriftstellerin und versucht sich daraus zu arbeiten am Ende des Lebens oder gar nicht. Sie setzt dann ihrem Leben aus Verzweiflung dann doch ein Ende, das ist jetzt zu kompliziert, in die Details zu erzählen. Und Annette Paulmann ist auch die Tochter eines, ist eine Schauspielerin unseres Ensembles, eine wunderbare Spielerin, und die ist auch die Tochter oder kommt aus einer Wirtshausfamilie und versucht sozusagen diese beiden, ihre eigene Geschichte, die auch eine Geschichte der Härteerfahrung ist, mit dieser Lena-Christ-Geschichte zu verbinden. Und das beschäftigt mich. Das glaube, das kann eine sehr, das ist ein Projekt im Werkraum, eine unserer Eröffnungsprojekte, diese Geschichten zu erzählen, ich weiß nicht, wie man das formuliert. Ich finde, dass unsere Gesellschaft oft oder eigentlich hauptsächlich sich für Optimierung und für das Funktionieren interessiert. Und vielleicht ist das auch, was mich an dem Thema Inklusion beschäftigt, weil ich glaube, dass uns da ganz viel, dass wir uns so verhärten, unsere Seelen und unsere Herzen, dass das Theater auch die Aufgabe hat, da diese Räume zu öffnen und zu sagen, habt nicht so viel Angst davor, berührt zu werden, und lasst euch berühren auch. Und so, also ich glaube, das ist so etwas, was mich so beschäftigt. Das ist kein Projekt oder wo wollen Sie hin, Frau Mundel, mit den Münchner Kammerspielen, aber es ist etwas, was mich im Moment sehr beschäftigt.
Also ich glaube, immer wieder ein bisschen berührt zu werden, wäre auch für politische Diskussionen schlecht als Haltung. Ja. Und in diesem Sinne bedanke ich mich sehr, sehr herzlich, liebe Frau Mundel, für Ihren Besuch heute und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und Durchhaltevermögen für Ihre Vorhaben. Und ich wünsche Ihnen, dass die Kunstfreiheit am Ende gewinnt. Dankeschön.
Ja, vielen Dank auch. Dankeschön.
Bevor ich mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede, möchte ich noch einen ganz persönlichen Lichtblick bzw. heute die Hoffnung auf einen Lichtblick mit euch teilen. Derzeit befinden wir uns ja im politischen Sommerloch, und das ist wie immer eine gute Zeit, mal nach vorne zu blicken. In den nächsten Monaten hat die Bundesregierung noch richtig viel zu tun. Unter anderem brauchen wir dringend eine gute Kindergrundsicherung, die Kinder und Jugendliche effektiv vor Armut schützt. Ein echter Lichtblick wäre es für mich, wenn wir jetzt endlich aufhören, nur über das Geld, nämlich über die nur 2 Milliarden Euro zu sprechen, die das Finanzministerium für das Thema zur Verfügung stellt. Jetzt muss es endlich um Inhalte gehen. Dann wird aus diesem Thema ein wirklicher Lichtblick und nicht nur ein Lückenfüller im Sommerloch. So, und damit bedanke ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Das war's für diese Folge. Und ich hoffe, es hat euch so gut gefallen, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, in guter Gesellschaft. Also abonnieren nicht vergessen. Tschüss und bis bald.